Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zur Osterfolge von Gastrogeplauder. Wir haben in diesem Jahr leider kein wirklich österliches Thema. Es erwarten Sie also heute keine Ernährungsempfehlungen, die Ihnen das Osterfest vielleicht auch verleiden würden. Unser Ostergeschenk ist aber, dass wir Ihnen heute eine Doppelfolge anbieten, damit Sie zu den Feiertagen keine Langeweile bekommen. Mein Name ist Petra Lühn und mein Gast heute ist Robert Hüneburg aus dem Zentrum für erbliche Darmerkrankungen in Bonn, Mitglied im Deutschen Konsortium für erbliche Darmkrebserkrankungen und auch Mitarbeiter an der Leitlinie kolorektales Karzinom, wo er das entsprechende Kapitel auch verantwortet. Hallo Herr Hüneburg.
Hallo Frau Lühn.
Wir treffen uns heute zwar zu einer quasi Osterfolge, aber eigentlich zum Ende des Darmkrebsmonats März und wollten da nochmal zum Abschluss dieses Monats auf dieses wichtige Thema hinweisen. Jetzt haben Sie mir aber gerade gesagt, es ist noch was ganz anderes heute wichtig, was diesen Podcast noch besonderer macht.
Ja, das kann gar nicht passender sein. Also heute ist der 22. März und das ist der internationale Lynch-Syndrom-Awareness-Tag. Das bedeutet, international wird auf dieses Syndrom, das Lynch-Syndrom, aufmerksam gemacht. Somit ist es das quasi Osterei, was wir dann doch heute präsentieren können.
Ja, perfekt. Wir haben gesagt, wir machen eine Doppelfolge. Wir starten jetzt erstmal 20 Minuten zum Thema familiärer Darmkrebs. In der zweiten Folge wird es dann speziell auch ums Lynch-Syndrom gehen. Aber ich würde ganz gern auch ein bisschen strukturiert vorgehen, um allen mal so einen Grundüberblick auch zu schaffen. Wir hatten ja Anfang des Monats schon einen Podcast zum Thema Darmkrebsvorsorge, wo das Thema familiärer und hereditärer Darmkrebs nur am Rande behandelt wurde. Das machen wir jetzt etwas ausführlicher. Vielleicht starten wir mal damit. Wie ist denn der familiäre Darmkrebs definiert?
Ja, also erstmal finde ich das total toll, dass die Fachgesellschaft sich diesem Thema so widmet, weil es ist wirklich ein Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn man sich das jetzt anguckt, generell in Bezug auf den Darmkrebs, muss man sagen, dass ca. 30% aller Darmkrebserkrankten auch eine positive Familienanamnese haben. Das bedeutet, sie haben einen Verwandten in ihrer Familie, der auch an Darmkrebs erkrankt ist. Und das muss man ja letztendlich sagen, ist das einfach ein nicht beeinflussbarer Risikofaktor. Wenn wir ja wissen, dass wir viele Beeinflussbare haben, sei es das Übergewicht, Nikotinabusus, auch Ernährungsgewohnheiten spielen eine Rolle, aber einfach die Familie können wir nicht beeinflussen, da kommen wir einfach her. Wir nennen das ja in Deutschland häufig familiärer Darmkrebs. Ich finde es im englischen Sprachgebrauch manchmal günstiger. Da wird einfach von der Family History of CRC gesprochen, also von der Familiengeschichte für Kolonkarzinome, weil es letztendlich ja primär erstmal um die nicht erkrankten Personen, also Risikopersonen geht, weil wir wollen ja präventiv tätig werden. Und da ist es immer entscheidend, wenn wir versuchen, das zu definieren, wollen wir wissen, wie ist der Verwandtschaftsgrad? Also sind es zweite oder erstgradig Verwandte, die erkrankt sind und wie viele sind es? Weil das ist auch entscheidend, weil das Risiko sehr unterschiedlich sein kann.
Was ist denn der Cut-off? Ab wann, also wie viele Betroffene in der Familie brauche ich denn, um von einer Family History of CRC sprechen zu können?
Da reicht schon einer. Also Sie können einen zweitgradig Verwandten haben, der erkrankt ist an einem Kolonkarzinom und dann haben Sie bereits eine positive Familiengeschichte. Also das ist somit eine Person reicht letztendlich, um schon ein erhöhtes Risiko zu haben.
Wenn ich jetzt familiär betroffen bin, welche Auswirkungen hat das auf mein potenzielles Erkrankungsalter?
Ja, das ist sicherlich unheimlich wichtig, weil wir unterscheiden müssen zwischen den Personen, die im regulären Screening haben, also unsere Darmkrebs-Screening-Empfehlung ab dem 50. Lebensjahr. Und wir wissen, dass wenn jemand erkrankt ist in der Familie, ist es so, dass das Risiko für einen selber schon höher ist. Und das kommt dann immer darauf an, auf wie viel Prozent oder wie viele Personen letztendlich erkrankt sind und in welchem Alter die auch erkrankt sind. Wenn man sich das anguckt, es gibt dazu eine sehr, sehr schöne Arbeit aus dem schwedischen Krebsregister, wo auch Hermann Brenner mit dran beteiligt war. Die Schweden haben ein unheimlich gutes Krebsregister, wo die 13 Millionen Menschen, die dort leben, erfasst haben mit einem Follow-up von fast 58 Jahren. Und die konnten zeigen, dass letztendlich das Risiko für jemanden, der keine positive Familienanamnese hat, ist zum 50. Lebensjahr ungefähr bei 0,45%. Das bedeutet, dass das Lebenszeitrisiko zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem regulären Screening anfangen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mehrere erstgradig Verwandte hat, die an einem Kolonkarzinom erkrankt sind, dann hat man 28 Jahre früher das gleiche Risiko wie jemand, der keine positive Familienanamnese hat. Das bedeutet, mit Anfang 20 habe ich fast das gleiche Risiko wie ein normal 50-Jähriger. Und das ist somit wirklich entscheidend, wie viele Personen erkrankt sind und wie der Verwandtschaftsgrad ist.
Jetzt gibt es ja insgesamt die Beobachtung, dass die Inzidenzen zurückgehen insgesamt, aber das Erkrankungsalter jünger wird, also mehr jüngere Erkrankte festzustellen ist. Können Sie das nochmal ein bisschen mit Zahlen belegen und vielleicht auch nochmal verdeutlichen oder Ihre Einschätzung, nach welchen Anteil der familiäre Darmkrebs an dieser Verjüngung der Population hat?
Ja, also erstmal ist ja die erste Frage, wie definieren wir das eigentlich? Also der frühmanifeste Darmkrebs, da gibt es eine Definition, weil wir sagen quasi international gesehen, dass jedes Kolonkarzinom vor dem 50. Lebensjahr ist ein frühmanifester Darmkrebs. Die sehr frühmanifesten, da gibt es auch eine Untergruppe, sind die vor dem 35. Lebensjahr. Wenn man sich das einfach mal anguckt, jetzt für Deutschland, dann haben wir ungefähr 10% aller Darmkrebs-Neuerkrankungen sind vor dem 50. Lebensjahr. In den USA sind das bereits 20% der Neuerkrankten, die vor dem 50. Lebensjahr erkranken. Und wenn man jetzt, da hat man gute Zahlen für die USA, da ist das Kolonkarzinom die häufigste krebsbedingte Todesursache vor dem 50. Lebensjahr. Also es ist wirklich eine steigende Inzidenz weltweit an frühmanifesten Tumorerkrankungen, nicht nur fürs Kolonkarzinom, sondern auch für andere gastrointestinale Tumorerkrankungen. Das ist also wirklich ein Punkt, wo wir ein Problem haben. Also wir sind erfolgreich durch das Einführen des Screenings, oder die Anzahl an Neuerkrankungen in der Screening-Kohorte zu senken, aber bei denen, die kein Anrecht haben auf die Vorsorge-Früherkennung, sehen wir einen dramatischen Anstieg.
Jetzt, ehe man über neue Screening-Programme nachdenkt, ist ja das Entscheidende eigentlich das Schaffen von Awareness. Bin ich überhaupt betroffen oder könnte ich betroffen sein? Und dann auch vor allem für die primärärztliche Versorgung die Erhebung einer strukturierten Familienanamnese. Nicht nur für den familiären oder überhaupt die erblichen Darmkrebserkrankungen, sondern insgesamt für Krebserkrankungen. Jetzt weiß man, das hatten Sie eben schon erwähnt, dass von den Patienten, die bereits an Darmkrebs erkrankten, 30% eine positive Familienanamnese aufweisen. Ist das denn zumindest in den Darmkrebszentren schon implementiert, dass systematisch die Familienanamnese zumindest bei den Betroffenen oder bereits Erkrankten erhoben wird?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben in den DKG, also in den zertifizierten Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft, ist es so, dass der Familienstammer oder ein Familienfragebogen erhoben wird. Das ist Grundvoraussetzung auch für die Zertifizierung. Und deswegen haben wir auch gute Zahlen von der DKG, dass wirklich 30% der Betroffenen oder der Erkrankten einen positiven Familienfragebogen haben. Man muss aber auch immer ein bisschen kritische Nabelschau machen, finde ich. Wir haben in der aktuell noch gültigen Fassung der Leitlinie Kolonkarzinom haben wir noch stehen, dass keine verpflichtende Erfassung der Familienanamnese notwendig ist. Und ich bin froh, dass wir das sicherlich jetzt ändern werden. Also die strukturierte Familienanamnese ist super wichtig, ist sicherlich auch schwierig in der Routine zu implementieren. Die Fragebögen helfen einem deutlich und das ist das, was man machen muss. Die Frage ist natürlich, wir gucken ja jetzt erstmal nur nach den Erkrankten. Entscheidend ist es ja vielleicht aber auch bei den Nichterkrankten zu gucken. Also wir müssten auch da Systeme haben, wo zum Beispiel auch die Hausärzte oder Hausärztinnen die Möglichkeit haben, schon Familienanamnese strukturiert zu erheben.
Ist denn dieser Fragebogen, den es für die Darmkrebszentren schon gibt, wäre der dafür geeignet? Also könnte man das übertragen?
Für die Hausärzte, da würde ich weitergehen. Letztendlich wollen wir nicht nur für das Kolonkarzinom das Risiko erfassen, sondern auch für andere Krebserkrankungen, sei es für die Brust oder sonstige Formen, wo ein deutlich familiäres Risiko vorhanden ist. Deswegen würde ich Fragebögen da breiter erfassen. Sowas kann man möglicherweise implementieren im Checker 35, wo einfach so eine Frage nach erblichen Tumorerkrankungen oder familiären Risiken abgefasst werden müsste. Das sind Dinge, die in der Zukunft sicherlich ideal wären.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das eigentliche Ziel ist nicht, bei den Darmkrebserkrankten die Familienanamnese zu erheben, sondern bei denen, die noch nicht erkrankt sind. Für wen wäre das dann gültig? Also angesehen, wir haben den perfekten Fragebogen und wir schaffen jetzt ein bisschen Awareness und sollte dann, hat der Hausarzt dann oder der Primärarzt, sind ja oft auch die Gynäkologen und Gynäkologinnen, da haben die eine Stratifizierungsmöglichkeit, um dann wirklich nicht das bei allen durchzuführen, sondern eben bestimmte Patienten rauszufischen?
Ich würde das nicht selektieren, weil sobald wir anfangen, gerade wenn wir versuchen, Risiken zu erfassen, wenn wir anfangen, schon vorher zu selektieren, wen wir überhaupt erfassen oder fragen wollen, da gehen uns dann doch Patienten verloren. Also deswegen würde ich das immer unselektiv screenen, weil wir damit am meisten Chancen haben, Patienten oder Betroffene zu erreichen. Letztendlich ist aber sicherlich der erste Punkt, dass wir es schaffen müssen, in den Darmzentren oder bei dem Erkrankten die Awareness zu schaffen, dass er seine eigenen Verwandten informiert. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die wir auch in Deutschland haben. Wir können kein Kaskadenscreening machen. Wir dürfen nicht selber an Familienmitglieder herantreten, sondern es ist immer auch die Aufgabe des Erkrankten. Und da gilt es, glaube ich, die Möglichkeiten zu erleichtern, sei es durch Informationsschreiben, die wir dem Erkrankten mitgeben, die er an seine Verwandten herausgeben kann, um da einfach Informationsweitergabe zu garantieren.
Wenn ich jetzt den Fragebogen habe und den Patienten frage, wie ist denn da die Reaktion? Also wie viele Patienten können denn da wirklich dezidiert Auskunft geben, so dass es eine verlässliche, risikostratifizierendes Ergebnis gibt?
Ja, das ist eine unheimlich gute Frage. Die Selbstangabe von einer Familienanamnese ist immer mit einem großen Bias verbunden. Und solange wir kein zentrales familiäres Register zum Beispiel haben würden in Deutschland, wie es zum Beispiel die Schweden implementiert haben, die haben eine richtige Familienanamnesen-Datenbank, solange werden wir da immer das Problem haben, dass Familienanamnese unstrukturiert nur erhoben wird und auch einfach Familienmitglieder auch zum Teil nicht erfasst werden oder auch ganz banal in Familien gar nicht über Krebserkrankungen geredet wird. Mhm. Das sind einfach die Hindernisse, die wir immer haben bei der Erhebung von Familienanamnesen.
Jetzt haben wir eben schon angesprochen, wenn ich dann eine positive Familienanamnese habe, habe ich ein erhöhtes Risiko. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen konkreter stratifizieren, weil das ist ja dann gerade die Frage, die wahrscheinlich dann auch direkt kommt. Ich habe jetzt eine positive Familienanamnese entdeckt und das Erste, was der Patient von mir wissen will, heißt natürlich, was heißt das jetzt bezüglich meines Risikos? Können Sie das vielleicht nochmal einmal in Zahlen fassen, einmal in Bezug auf den Verwandtschaftsgrad? Sie hatten das eben initial schon gesagt, das kommt einmal darauf an, wer ist erkrankt in meiner Familie und es kommt zum anderen aber auch darauf an, wie viele sind erkrankt in meiner Familie und es kommt auch darauf an, wann sind die denn erkrankt, in welchem Alter? Gibt es da irgendwie eine Übersicht? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, hier die ganzen Zahlen jetzt mal runterzurattern in einem Podcast. Vielleicht gibt es da aber auch noch irgendwie eine schöne Tabelle, auf die wir mal verlinken können. Aber vielleicht können Sie das einfach nochmal kurz zusammenfassen, dieses Risiko.
Genau, Sie haben es richtig angesprochen. Genau das sind die beiden entscheidenden Punkte. Das bedeutet Verwandtschaftsgrad und Erkrankungsalter. Und man kann es immer versuchen, sich so ein bisschen herzuleiten. Wenn man jetzt einen erstgradig Verwandten hat, dann ist das Risiko quasi mit dem 45. Lebensjahr genauso hoch wie für einen, der 50 Jahre alt ist und keine positive Familienanamnese hat. Und wie ich eben gesagt hatte, wenn man mehrere erstgradig Verwandte hat, dann ist das schon mit 22 das gleiche Risiko wie für einen 50-Jährigen. Mhm. Wenn man für das Erkrankungsalter, da ist es auch so, wenn der erstgradig Verwandte vor dem 50. Lebensjahr oder vor dem 45. Lebensjahr erkrankt ist, dann ist das auch so Pi mal Daumen 15 Jahre früher das Risiko. Mhm. Also wir haben deswegen auch in der aktuellen Empfehlung der deutschen Kolorektalleitlinie ja die Empfehlung, dass wir sagen, vor dem 40. Lebensjahr oder zum 40. Lebensjahr sollte die erste Koloskopie erfolgen, beziehungsweise 10 Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter in der Familie, um diesem Risiko einigermaßen gerecht zu werden. Man kann das sicherlich noch feiner versuchen zu stratifizieren. Das ist aber sicherlich sehr komplex, weil wir ja eben schon auch besprochen hatten, dass die Erhebung der Familienanamnese sehr schwierig ist. Und wenn man dann noch versucht zu erheben, wann jemand in der Familie jeweils erkrankt ist, wird es sehr kompliziert. Sodass wir schon glauben, dass diese generelle Empfehlung zum 40. Lebensjahr beziehungsweise 10 Jahre vor dem frühesten Erkrankungsalter der richtige Weg ist, um so ein bisschen in den Vorsorgebereich zu kommen. Wichtig ist ja auch zu gucken, haben wir damit überhaupt einen präventiven Effekt? Ja, nein. Und da gibt es auch relativ gute Arbeiten, vor allen Dingen aus den USA, die sich einfach angeguckt haben von diesen Early-Onset Colorectal Cancer-Fällen, also die vor dem 50. Lebensjahr erkrankt sind. Wenn man nur die Familienanamnese anguckt, wie viel Prozent dieser Neuerkrankungen verhindert hätten werden können, wenn man die entsprechend der Familienanamnese schon früher der Vorsorge zugeführt hätte. Und das ist dann immer so um die 20-30% der Neuerkrankungen. Also wir haben die Möglichkeit, präventiv tätig zu werden, wenn wir diese Risikopersonen früher in den Vorsorgebereich implementieren.
Und der ideale Zeitpunkt, so eine Familienerhebung zu machen, ist dann der Check-up zum Beispiel, also die Gesundheitsuntersuchung?
Also das ist, glaube ich, der einfachste Weg, weil in dem Moment haben wir die Möglichkeit, alle Patienten unabhängig vom Geschlecht zu erfassen. Frauen sind einfach erprobt und gehen schon vorher zum Gynäkologen oder Gynäkologin, haben damit vielleicht eher die Möglichkeit, da schon abgegriffen zu werden. Das Thema Männergesundheit ist ja ein sehr kritischer Punkt, deswegen ist der Bereich Check-up 35 wahrscheinlich der einfachste Weg, wo wir Patienten oder mögliche Risikopersonen doch früher schon informieren könnten.
Jetzt würde ich einmal noch zurückspringen zu dem ersten Beispiel. Also der Patient ist am Darmkrebs erkrankt. Er ist in einer Behandlung, am besten an einem Zentrum und es wird eine positive Familienanamnese festgestellt. Was passiert dann? Unterscheidet sich dann die Tumordiagnostik anschließend von der eines nicht positiven Patienten?
Dann müssen wir, glaube ich, den aktuellen Ist-Zustand uns angucken und dann jetzt quasi auch das, was jetzt so kommen wird. Also der aktuelle Ist-Zustand ist, dass generell in Deutschland gesehen, das ist aber von Zentrum zu Zentrum unterschiedlich, dass die Tumordiagnostik, die ich gleich noch kurz erläutern werde, nur initiiert wird, wenn der Familienfragebogen positiv angekreuzt worden ist. In Zukunft wird es aber so sein, sehr wahrscheinlich, dass wir jedes Kolonkarzinom in Zukunft untersuchen werden. Was untersuchen wir, um was geht es? Es geht letztendlich entweder um die molekularpathologische Untersuchung auf die Mikrosatelliteninstabilität oder auf die immunhistochemische Färbung auf die DNA-Reparaturgene, also MLA1, MSH2, MSH6 und PMS2. Und warum ist das so oder so ja für uns wichtig? Das ist im Stadium 4, also in der Palliativsituation, für uns therapeutisch ja schon wichtig. Im Stadium 2 auch für die Entscheidung, ob jemand adjuvant behandelt werden sollte, ja oder nein. Das sind die beiden Indikationen. Aber generell wird es in Zukunft kommen, dass wir stadienunabhängig die Tumore untersuchen werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt, sodass wir in dem Bereich Familienanamnese, der wird immer noch wichtig sein, um quasi die nicht erblichen Familien herauszufiltern und die schon früher einer Vorsorge zuzuführen. Aber wir können mit der Tumordiagnostik ja letztendlich gucken, ob die Patienten ein Lynch-Syndrom haben, ja oder nein. Und das ist somit ein absoluter Game-Changer, sodass wir nicht mehr auf die Familienanamnese angewiesen sein werden.
Jetzt haben Sie natürlich gerade schon auf die therapeutischen Konsequenzen abhängig von der Tumorhistologie gesprochen. Grundsätzlich hat die Diagnose einer familiären Belastung aber keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Also
jein. Also an sich hat es keinen Einfluss auf den natürlichen Krankheitsverlauf. Es ist aber so, dass wenn wir uns die Daten angucken von den Patienten, die mit einem frühmanifesten Darmkrebs diagnostiziert werden, werden die in der Regel in einem fortgeschrittenen Tumorstadium identifiziert als die Patienten mit einem spätmanifesten Kolonkarzinom. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir häufig die diagnostischen Schritte, die man eigentlich notwendig hätte bei Beschwerden, bei den jungen Erkrankten initial oft ignoriert werden und somit die einfach später der jeweiligen Diagnose zugeführt werden. Das ist die eine mögliche Ursache. Es gibt aber auch mittlerweile einige Studien, die zeigen, dass vielleicht auch rein biologisch schon das Wachstum aggressiver sein könnte und deswegen die Patienten einfach schon in einem fortgeschrittenen Tumorstadium identifiziert werden. Also es macht was initial für die Prognose dann doch leider aus, je nachdem, wie in welchem Alter man erkrankt. Und da man einfach sagt, 30% dieser frühmanifesten Kolonkarzinome haben eine positive Familienanamnese, ist das einfach schon ein Punkt, der eine Rolle spielt.
Genau. Aber zum Zeitpunkt der Diagnose ist das dann im Grunde genommen, ja, sind alle gleich, sage ich mal.
Dann sind alle gleich, außer, das ist natürlich der Punkt, die Tumore sind mikrosatelliteninstabil, beziehungsweise Menschen mit Reparaturgen defizient, dann ist die Prognose einfach eine andere.
Ja, genau. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch auf das Thema Zentrum für erbliche Darmerkrankungen kommen. Sie arbeiten an solchem Zentrum. Ich frage mich immer so ganz konkret, welche Patienten kommen denn auf welchem Weg so zu Ihnen?
Das ist eine gute Frage. Also Punkt Nummer eins, wir haben ein deutsches Konsortium für familiären Darmkrebs. Das ist ein Zusammenschluss von 17 universitären Zentren, die in diesem Bereich sowohl wissenschaftlich als auch in der klinischen Versorgung arbeiten. Wie sieht jetzt so konkret unser Alltag aus, jetzt bei mir am Zentrum? Wir haben eine reine Ambulanz, die den ganzen Tag über nichts anderes macht. Also wir sehen im Schnitt um die 15 bis 18 Patienten mit einer erblichen Prädisposition oder mit einer hochauffälligen Familienanamnese und führen da endoskopische Vorsorge, Therapien, Operationen oder letztendlich auch Systemtherapien durch. Zu uns kommen Patienten letztendlich aus ganz Deutschland. Also mein Einzugsgebiet ist von Rostock, Thüringen, Ostfriesland bis München-Freiburg. Dazu gehören dann vor allen Dingen Patienten mit einer Polyposis, mit Lynch-Syndrom, mit erblichem Magenkrebs, also oder erblichem Pankreaskarzinom, also ein sehr breites Spektrum. Aber jetzt, wo wir auch im Darmkrebsmonat März sind, also vor allen Dingen ist unser Fokus sicherlich der Bereich Lynch und Polyposis. Und wir haben es so, dass wir hier sehr eng zusammenarbeiten zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen. Das bedeutet, das ist die Gastroenterologie, auch in unserem Bereich auch die Gastroonkologie, die Humangenetik, die Viszeralchirurgen, die Gynäkologen, wo wir auch gemeinsame Sprechstunden anbieten. Das bedeutet, Patienten kommen zu uns, werden von uns parallel zusammen mit den Chirurgen gesehen. Die weiblichen Lynch-Patientinnen werden am gleichen Tag gynäkologisch gesehen, sodass wir wirklich alles in einer Hand haben und somit eine sehr zentralisierte Vorsorge- und Therapiestruktur haben, was sehr gut angenommen wird.
Haben Sie denn auch so ein bisschen so eine Supportfunktion für Ärzte, die dann eben außerhalb der Zentren, vielleicht auch den ganz normalen Darmkrebszentren, für die Versorgung dieser Patienten ja auch zuständig sind? Sie haben ja gerade gesagt, Familienanalyse ist schwierig und wichtig. Da gibt es wahrscheinlich auch gute Anleitung, SOPs, wie man das am besten macht oder auch Informationen von Verwandten, die man eben nicht unmittelbar erreicht, sondern mittelbar erreichen muss. Bieten Sie da auch so ein bisschen Support an?
Genau, also wir arbeiten ja sehr eng mit quasi niedergelassenen Kollegen oder an anderen Krankenhäusern zusammen. Das bedeutet, wir haben regen Austausch mit den Zuweisern oder mit den Mitbehandlern. Wir arbeiten sehr eng mit der Selbsthilfegruppe zusammen in dem Bereich, weil es einfach auch wichtig ist, die Patienten mit an Bord zu haben und versuchen einfach so einfach wie möglich die Wege für alle in diesem Gesundheitsdschungel, in dem wir alle arbeiten, letztendlich zu gestalten. Und sind da auch immer offen für alle Anfragen und helfen da sehr schnell.
Okay, wir müssen uns schon auf die nächste Folge vorbereiten. Deswegen zum Abschluss jetzt dieser Sendung kurz nochmal eine Take-Home-Message. Was sind für Sie die wichtigsten 3 Punkte vielleicht, die man braucht, die wir in der Struktur unseres Systems brauchen, um die Versorgung von Patienten mit familiärem Darmkrebs verbessern zu können?
Ich glaube, Punkt 1 ist das Allerwichtigste. Wir können nur von familiären Darmkrebs reden, wenn wir die Familienanamnese erheben. Also was ganz Banales, aber es ist einfach wichtig. Punkt 2 ist, wir müssen sicherlich strukturiert und qualitätsgeschützt die Versorgung von Patienten mit familiärem Darmkrebs gestalten. Das bedeutet, wir brauchen prospektive Register, die wirklich gut funktionieren, um zu gucken, wie effektiv wir eigentlich sind. Und beim dritten Punkt ist auch wichtig, bevor man vom familiären Darmkrebs reden kann, muss etwas Erbliches auch ausgeschlossen sein, weil nur dann kann man das Risiko richtig stratifizieren. Also das sind die 3 Punkte, Familienanamnese, Register und Ausschluss einer erblichen Genese.
Vielen Dank für die super Übersicht, Herr Hüneburg. Wenn Sie noch Spaß haben, Sie haben es ja gehört, es geht jetzt gleich um den Fall, was passiert denn bei einem positiven genetischen Test. Es geht in der nächsten Folge um den hereditären Darmkrebs. Wenn Sie noch Lust haben, schalten Sie gleich da wieder ein. Ansonsten wünschen wir ein frohes Osterfest und hören uns bald wieder bei Gastrogeplauder. Vielen Dank und bis bald.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.